Click and Rush Episode 40. Ich bin @UliHebel auf X, Instagram und Blue Sky.
Ich bin @JoachimHebel auf selbigen Plattformen und Uli hat gerade 3 Anläufe gebraucht, um einen Knopf zu drücken. Da seht ihr, wie durch der Uli noch von diesem Wochenende ist.
Beim zweiten Mal habe ich einfach vergessen, das Headset aufzusetzen. Das ist ganz besonders toll.
Er ist ein sehr cleverer Mensch, wie er merkt.
Ich habe mich gewundert, dass es sich anders anfühlt als sonst.
Er ist ein sehr cleverer Mensch. Vertraut ihm euer Fußballspiel eures Vertrauens an. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Die Saison 23/24 ist gespielt. Wir kennen alle Ergebnisse. Wir haben einen Meister, der zum 4. Mal in Folge Manchester City heißt. Wir haben die Absteiger, von denen wir schon wussten, wie sie heißen werden. Wir haben auch den Rest der Tabelle. Das heißt, das macht für uns die Aufgabe, dass wir nochmal, ich sag jetzt mal, Territorium für Territorium in der Tabelle durchgehen. Und manches Mal schließt sich ja auch noch ein anderes Thema an, zum Beispiel Roberto De Zerbi, zum Beispiel Warsaw Company, der ein Überraschungskandidat bei den Bayern ist. Da kommen wir dann aber dazu, wenn wir da anfangen. Oder willst du mit der Abstiegszone anfangen? Wie ist dir lieber?
Da ja unten schon alles klar war, glaube ich, können wir eigentlich oben anfangen. Normalerweise macht man es ja im Free-TV macht man es so, dass man erst mit den spannenden Sachen am Schluss dann kommt, damit die Leute dranbleiben. Aber ich glaube, wir können es hier umgekehrt machen. Ich glaube, wir arbeiten von uns von oben runter, oder?
Ja, können wir gerne machen. Ist ja durchaus auch sinnvoll. Wir haben einen Meister, der Manchester City heißt. Am letzten Spieltag, das wisst ihr ja selbstverständlich, wenn ihr hier zuhört, wäre noch theoretisch die Konstellation möglich gewesen, dass Arsenal den Titel holt. So wie aber sich das alles gestaltet hat, dann am letzten Spieltag nach 79 Sekunden Foden mit dem 1-0 für City, war es irgendwie nicht mehr so richtig spannend, wenn man ehrlich ist. Es gab nochmal so nach dem Anschlusstreffer von Kudus, der sehr, sehr, sehr sehenswert war, nochmal sowas wie 20 Minuten Anspannung, wenn man das so nennen will, also minimale Nervosität, etwas leiser geworden im City of Manchester Stadium. Und dann kam Rodri, der eigentlich immer das gleiche Tor schießt, und dann ist City Meister geworden. Willst du vielleicht noch zur Konstellation selbst was sagen? Du hast ja dich um Arsenal gekümmert, das heißt, du hättest im Zweifel die erste Meisterschaft seit 2004 da gemacht. Wie ist es dir vorgekommen, aus dem Spiel da drauf blickend?
Ja, also ehrlich gesagt, wir können ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen reingehen, wie es so ablief. Also die Konferenz war ja klar, dass wie es ablaufen würde, dass Arsenal ist 2 Punkte hinter Manchester City. Das heißt, City musste darauf hoffen, dass City das Spiel nicht gewinnt. So rum ist es, macht Sinn. Und Arsenal musste selbst aber gewinnen. Und es war dann schon klar, wir haben ja dann auch im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, dass irgendwie haben alle natürlich gesagt, das geht nicht, das wird nicht klappen, Arsenal wird nicht Meister, weil City wird das Spiel nicht verlieren. Ehrlich gesagt, als ich dann in der Früh aufgestanden bin und mir die Pressekonferenz dann nochmal angeschaut habe und dann irgendwie so gehört habe, irgendwie macht das Sinn, ja, also Mikel Arteta spielt gegen seinen Ex-Verein, sein Ex-Trainer David Moyes kann ihm helfen, der im Fernduell geht's gegen Pep Guardiola, sein Mentor, gegen seinen Ex-Club Manchester City. Irgendwie habe ich mir schon, dann war das Wetter in London unglaublich, es war alles in Rot getränkt in diesem Stadion. Irgendwie habe ich mir dann schon gedacht, dann kam Uli noch rein, also ich habe es getwittert, aber kam Uli noch rein, meinte mit seiner Tochter, die gesagt hat, Papa, erklär mir mal, worum es geht heute so quasi. Uli sagt, erklärt's ihr, und dann sagt sie, dann will ich, dass der Onkel heute den Pokal bekommt. Da dachte ich mir schon so, hä, irgendwie passt alles. Irgendwie habe ich mir gedacht so, okay, es könnte doch sein, dass ich heute eine Meisterschaftsfeier quasi kommentieren darf. Ist dann nicht so gekommen, das war dann ziemlich schnell klar, nach, ich glaube, 78 Sekunden oder sowas, war mir klar, das war's für heute. Hatte dann nochmal so ganz kurz den Gedanken, weil dass vielleicht doch nochmal City Probleme bekommen könnte, als dieses Tor fiel und sie dann so ein bisschen runtergefahren haben. Ich habe das in meinem Take dann gesagt, dass das natürlich für eine Mannschaft schon schwierig ist. Du gehst 2-0 in Front, denkst dir, der Gegner kann gar nichts, und schaltest runter und plötzlich kommen die nochmal. Dann wieder hochzufahren ist super kompliziert. Hat aber für City dann doch nochmal, hat geklappt. ehrlich gesagt, ich hätte mich sehr gefreut, eine Meisterfeier kommentieren zu dürfen, weil ich das noch nie getan habe. Ach, wobei, doch City, glaube ich, habe ich mal zum Meister gemacht, gell? Ja, ja, genau. Da sind sie auf der Couch Meister geworden. Aber für mich wäre es sicherlich was Besonderes gewesen, so eine Zeremonie mal zu verfolgen und zu begleiten. Wäre sicherlich spannend gewesen, aber hat nicht geklappt. Und im Endeffekt muss man sagen, ich habe auch mit ein paar Leuten natürlich geschrieben im Nachhinein, Zuschauer, Zuhörer, alles Mögliche. Du kannst sagen, was du willst, Arsenal hat eine herausragende Saison gespielt, in 9 von 10 Fällen wirst du Meister, in 9 von 10 Ligen wirst du mit dieser Leistung Meister, aber du hast halt mit Manchester City zu tun. Und ja, auch da ist mir 10.000 Mal geschrieben worden, 115 Verstöße, hat einer hat es mir, glaube ich, alle 30 Sekunden in die Timeline gespült. Ja, das mag sein, aber das ist einfach fehl am Platz, das an so einem Tag zu erwähnen. Darum werden sich noch Gerichte kümmern und nicht wir. Dementsprechend ist das, glaube ich, fehl am Platz gewesen. Das haben nicht wir zu entscheiden, sondern wir sind dafür da, sportlich einzuschätzen. Und die uns kennen, wissen, dass wir diese Verstöße auch schon angeprangert haben, auch erwähnt haben, was dann passieren sollte. Ihr wisst das alles, müssen wir nicht nochmal erklären. Ihr wisst auch, wie unsere Meinung dazu ist. Aber Fakt ist, über die Saison hinweg Meister zu werden in der Premier League über 38 Spieltage ist super kompliziert. Keine Mannschaft macht das so gut wie Manchester City. Du musst Note 1 mit Stern erreichen, um City zu überspringen. Arsenal hat nur Note 1 erreicht, das ist eh schon herausragend, aber es ist am Ende dann einfach nicht genug gewesen. Es waren aber nur 2 Punkte. Ja, es war dieses dämliche Spiel gegen Aston Villa, dass sie hätten gewinnen müssen, dass sie hätten gewinnen können, weil sie dort überragend waren und es trotzdem nicht gewonnen haben und nicht in Führung gegangen sind zur Pause. Das, glaube ich, wird ihnen, das war es am Ende, was ihnen wert getan hat. Eine These, dann gebe ich wieder zu dir rüber, Uli. Rodri sagt, sie haben es im Spiel gegen Manchester City verloren, weil sie dort nicht gewinnen wollten, sondern sie wollten nur ein Unentschieden erreichen. Und das ist Teil des Problems bei Arsenal. Siehst du das auch so?
Nicht ganz uninteressant, der Gedanke. Wahrscheinlich aber eher, was so Einstellung betrifft. Also City ist halt immer unterwegs dazu, alles zu dominieren. Und es kann schon sein, dass Arsenal eher also das ist ja nicht immer alles schwarz oder weiß, aber eher aus einer Furcht heraus möglicherweise gedacht hat, gut, wenn wir hier erstmal zumindest nicht alles verlieren und denen nicht alles geben. Also es ist kein ganz uninteressanter Gedanke und vielleicht auch noch der letzte Schritt der Evolution bei Arsenal, damit es dann wirklich am Ende irgendwann mal klappt. Also du hast ja schon gesagt, es ist grundsätzlich ja trotz und alledem eine hervorragende Saison bei Arsenal, in der ich Schritte erkannt habe. Das muss man ja einfach so sagen. Das kann man ja allein schon am Ende ablesen, dass sie bis zum Schluss dabei gewesen sind und eben nicht dann kurz vorher schon Probleme hatten, dass sie es auch am Schluss noch, also es ist ja irgendwie auch nochmal ein Gleichnis, dieses allerletzte Spiel, dass sie gut beginnen, nichts zulassen, dann aber sieht es erstmal schlecht aus. Sie kriegen dann doch ein Tor rein und schaffen es aber am Ende dann doch irgendwie. Es reicht aber nicht, weil City halt auch an diesem Tag das eine Tor besser war. 3-1 und die anderen 2-1. Vielleicht passt es auch irgendwie so. Aber ja, ich meine, das muss man ja bei City sagen und deswegen nervt mich das auch mit diesen ganzen, diese Leute, die alle nur einfach 115 hinschreiben und halt hoffen, dass ich 10 Likes dafür kriegen. Ich finde das ein bisschen albern. Also man muss sich das schon nochmal einmal vor Augen führen. Mir ist klar, dass die Grundlage mit, das ist ja auch nochmal alles vorgerechnet worden, wie viel Geld Guardiola ausgeben durfte, seitdem er da ist und wie oft er die Abwehr so und so verstärkt hat und bla bla bla. Aber das sind's ja nicht die einzigen, die das gemacht haben. Und 4-mal in Folge in dieser Liga, die über 38 Spieltage mit Sicherheit die komplizierteste der ganzen Welt ist, zu gewinnen. 4-mal in Folge gegen Teams auch zu bestehen, die zum Teil nah dran waren an ihrem Top-Level, vielleicht nicht immer überperformt haben, wobei ich das bei Arsenal in der Saison fast sogar, ich gehe zumindest fast in die Richtung zu sagen, die haben eigentlich fast überperformt. Und 4-mal in Folge Meister zu werden, als allererstes Team überhaupt in der Premier League Historie in England, jetzt sogar noch die Möglichkeit zu haben, als erstes Team überhaupt back to back das Double zu holen, wenn es am kommenden Samstag klappt gegen Man United. Das ist eine Leistung und das ist mir zu billig und ich möchte auch nicht, dass diese Leistung den Spielern weggenommen wird. Die können nichts dafür. Die haben ihre Leistung gebracht, inklusive Trainerteam, was dahinter stattfindet. Ja, das habe ich auch so gesagt dann auf Sendung in der Meisterfeier. das ist jetzt nicht das klassische Märchen, wo man jetzt sagt, aller VfB Stuttgart, die kommen von Rang 16 mit den gleichen, das ist auch kein Märchen im Übrigen, weil da stecken auch Geldgeber dahinter, aber im Grunde genommen ist es der Kern der Truppe, der letztes Jahr 16. geworden ist, mit einem Trainer, der ihnen eine andere Idee überstülpt, der an sie glaubt, und dann werden die plötzlich Zweiter und dann sagen wir alle, das ist doch das, warum wir Fußball schauen. Das ist es jetzt nicht. Es ist jetzt nicht total romantisch, und trotzdem möchte ich einfach, dass wir wertschätzen, das ist die Manchester City Ära. Es ist so, wenn es jemals in der Premier League eine Ära gegeben hat, dann ist es das. Und das ist eine brutale Leistung von einem Kader, der vor 4 Jahren ganz anders gespielt hat als jetzt. Guardiola überlegt sich Sommer für Sommer etwas Neues dazu, hinterfragt jeden einzelnen Standard und macht dieses Team in der neuen Saison nochmal wieder besser. Überlegt ihr mal, wie wir vor der Saison gesprochen haben, nach dem Community Shield auch, den sie verloren haben, wo wir gesagt haben, boah, fühlt sich schon so an, als ist da was zu Ende gegangen mit dem Sieg in Istanbul. Und sie haben sich nochmal wieder, ab April nochmal ganz besonders, so kalibriert, dass sie das Ding wieder klinisch über die Linie drücken, und jeder Einzelne hat nochmal einen Schritt gemacht, das möchte ich auch genug gewertschätzt wissen. Und das schmälert nicht Arsenals Leistung, im Gegenteil, auch das war, es war ja auch so errechnet gewesen, der engste Titelkampf in der Geschichte, waren immer nur von Platz 1 zu 2, 1,51 Punkte bis zum letzten Spieltag an Differenz, und genauso habe ich es erlebt, das habe ich auch im vorletzten Podcast, glaube ich, so gesagt, es ist einfach nur eine Freude, dass wir das so sehen dürfen, dass sich immer, meistens war es ja Liverpool, aber jetzt halt Arsenal, dass sich immer auch ein Team findet, das City so weit pusht, dass sie immer noch eins weitergehen. Das ist das, was mich einfach erfreut hat, und deswegen war ich gern dabei in diesem Meisterschaftskampf, und das muss man, glaube ich, auch als positiv einfach rausstellen. Es muss so sein.
Ja, ich sehe es ganz genauso. Es ist im Endeffekt, wenn du 38 Spieltage hast und du hast eine Mannschaft wie Arsenal, die, Arteta hat ja gesagt, das ist keine, wie du das gerade gesagt hast, keine Entwicklung oder kein Progress, sondern es ist historisch. Sie haben noch nie so viele Siege geholt. Selbst die Invincibles haben nicht so viele Siege geholt wie die Gunners in dieser Saison. Das ist herausragend, das ist bemerkenswert. Wenn dann ein Team trotzdem besser ist als du, dann ist ein Team besser als du. Und dann musst du einfach auch sagen, Respekt, dann müssen wir alle sagen, Respekt, ob uns das jetzt gefällt, ob wir das jetzt langweilig finden, dass City das zum 4. Mal in Folge ist. Das mag alles dahingestellt sein. Wahrscheinlich hätte ich mir auch einen anderen Meister gewünscht als Manchester City, einfach nur, um was aufzubrechen, um was Neues zu haben. Auch für uns als Sky natürlich, logischerweise. Ist ja immer interessanter, wenn irgendwo was aufplatzt, wenn irgendwo etwas aufpoppt. Zum Beispiel sowas wie Leicester damals war natürlich für uns damals bahnbrechend, weil es jeder sehen wollte. Ich weiß es doch, damals, da sind die Zahlen nach oben gegangen. Deswegen, aber das hat ja damit nichts zu tun. Wenn du als Verantwortlicher des Senders oder wie auch immer wegtrittst von dem und einfach nur draufschaust auf das Spielerische und auf das, was, dann war Manchester City die beste Mannschaft in dieser Saison. Das muss man einfach so sagen. Und das waren sie auch am letzten Spieltag. Wenn du nach so und so vielen Sekunden in Führung gehst, dann muss man einfach echt sagen, Respekt, diese Mannschaft hat verstanden. Und vor allem, ich glaube, dieser Spieltag hat ja nochmal genau gezeigt, worüber wir reden. City kommt einfach und geht nach 6 Sekunden in Führung. Ja, die 6 Sekunden nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Die machen es einfach, die ziehen es einfach. Und Arsenal braucht bis zur 90. um sich wieder zu finden. Das ist einfach typisch gewesen in dieser Saison. Beide Mannschaften hatten Schwächeperioden. City hatte eine Schwächeperiode Anfang Dezember, / Ende November. Da haben die mal so 4 Spiele nicht gewonnen. Da waren 3 Unentschieden aber dabei. Okay, du sammelst trotzdem Punkte. Du hattest auch eine schwächere Phase ab dem 7. Spieltag. Davor haben die ja wirklich alles gewonnen. Aber die haben immer eine Schwächeperiode, das ist okay. Aber eine Sache ist klar. Ab Neujahr gewinnt Manchester City alles. Das wissen wir alle. Das ist einfach so. Und das kann man jetzt sagen, das ist langweilig, kann man sagen, aber es ist so. Ist egal was, es ist so. Und wenn du dann natürlich als Arsenal auch deine Schwächeperioden hattest, die hatten es Ende Dezember, und da aber verlierst, nicht nur Unentschieden spielst, sondern du verlierst die Spiele, und du verlierst ein Spiel gegen Aston Villa, das du eigentlich nicht verlieren darfst, das musst du gewinnen. Und zwar nicht, weil du es musst, sondern weil du in diesem Spiel so herausragend warst, dass du diese Leistung auch krönen musst und du verlierst dieses Spiel, dann sind das nur 2-3 Pünktchen und du sagst, ach, das wird nicht schlimm sein, war jetzt ein Spiel. Stimmt. Nur der Gegner heißt Manchester City und der lässt sich eben sehr, sehr selten bitten, Punkte liegen zu lassen und zu verlieren in dieser Liga. Und dann sind die einfach besser, muss man ganz klar sagen. Und es ist egal, was am Anfang gesagt worden sind, die sind jetzt bestimmt satt, die sind jetzt bestimmt sowieso. Nein, waren sie nicht. Es war eine herausragende Saison und sie sind verdient am Ende Meister geworden. Ob uns das jetzt allen gefällt, ob uns das jetzt alle ein Grinsen ins Gesicht zaubert oder nicht, ob wir jetzt irgendwie alle sagen, boah, wir sind Teil eines Märchens geworden, das mit Sicherheit nicht. Das ist sicherlich jetzt nicht Teil eines Märchens, das ist klar, das wäre es bei Arsenal gewesen. Ich glaube auch, dass, wenn man die Bilder sieht, ich glaube, das Emirates wäre geplatzt, wenn Arsenal Meister geworden wäre. Das Etihad war eher verhältnismäßig, war auch gute Stimmung, aber ich glaube, bei Arsenal wäre der Pop größer gewesen, aber ist ja auch klar, da ist eine viel längere Leidenszeit dahinter und da ist natürlich dann logischerweise auch eine ganz andere Sehnsucht dahinter. Ist klar, trotzdem muss man sagen, darum geht es nicht. Auf dem Feld, wenn wir das alles beiseite nehmen, war Manchester City besser. Es waren 2-3%, aber sie waren am Ende des Tages besser. Und dann haben sie es verdient, Meister zu werden. Ganz einfach. Wie nochmal, ob uns das jetzt irgendwie Teil eines Märchens vorkommt oder wie auch immer, ist völlig irrelevant am Ende.
Ja, finde ich auch ganz genauso. Dann glaube ich, können wir wahrscheinlich fast sogar die Plätze 1 und 2, die muss man ja wahrscheinlich denken als eine Kaste, ablegen und können dann auf das gucken, was dahinter passiert ist.
Ja, jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir was.
Wussten wir ja auch schon.
Das Team, das Dritter geworden ist, war in dieser Saison am öftesten Nummer 1. Fast 80 Tage.
Ja, ja,
City dahinter, Arsenal die drittmeisten Tage nur am Ende. Aber Liverpool hat die meisten Tage an der Spitze verbracht.
Ja, ich habe das auch gelesen. Mit den Nächten habe ich es mir rausgeschrieben. Schon fast schade, das wäre, also auch da wieder, da denkt man das dann als Fernsehmensch und wünscht sich, dass die dann noch relevanter in dieser Konferenz eingewoben wären, auch wenn auch dann sowieso wahrscheinlich ein bisschen aussichtsloser, aber klar haben wahnsinnig viele drauf geguckt, wie würde das aussehen, wenn Jürgen Klopp ein letztes Mal als Trainer an der Seitenlinie bei Anfield steht. Wir haben es ja im letzten Podcast schon auch mal kurz besprochen, wie wir denken, dass das alles war. Also das einmal so abzusingen. Jetzt haben wir die allerletzten Bilder gesehen. Also ich weiß gar nicht, wie man da fragen soll, aber was hat's mit dir gemacht? Hast du irgendwie nochmal gedacht, Mensch, schade, oder gab es irgendein Gefühl, das dich da beschlichen hat, oder bist du schon so ein kalter Medienfisch, dass dir alles wurscht ist?
Ja, genau das. Ich war halt wirklich mit einem anderen Spiel beschäftigt, deswegen habe ich das nur so am Rande mitbekommen und danach war ja dann auch noch Abschiedsfeier oder Saisonabschlussfeier, so machen wir es mal so bei Sky. Deswegen war ich da so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, habe das gar nicht so mitbekommen und werde das mit Sicherheit dann nochmal nachsehen, was da war, und schaue jetzt halt bei Instagram immer wieder so Fitzelchen an, ist klar. Ich persönlich muss sagen, dass jetzt noch gar nicht so klar ist, wie groß das alles war. Ich muss schon sagen, dass ich habe ja auch ein paar Sätze gelesen, was dann andere Leute drüber geschrieben haben. Wir haben ja Jürgen Klopp auch mal manchmal kritisiert und es war nicht alles immer perfekt und es war auch nicht alles immer nur lobenswert, was gemacht worden ist. Und damit meine ich jetzt eher so ein paar Aktionen eben auf Pressekonferenzen und sowas. Wir hatten das alles, aber das ist alles völlig egal. Das ist ein herausragender Trainer. Das ist einer der größten Trainer in der Premier League-Geschichte. Das ist einer der größten Trainer in der Geschichte des FC Liverpool. Das heißt etwas, weil das ist kein kleiner Verein. Plus, wir müssen eine Sache dazu sagen, wenn wir gerade erklärt haben, das ist ja ganz gut, dass wir so rum jetzt rangehen, wir haben gerade erklärt, wie schwierig es ist, Manchester City zu knacken. Liverpool hat das geschafft. Und das alleine zeigt, wie groß dieser Trainer ist. Genau das zeigt, wie groß diese Amtszeit war. Jetzt können wir natürlich drauf blicken, wie war die Verabschiedung. Ich persönlich fand das irgendwie, ehrlich gesagt, sogar sehr, sehr cool von ihm, dass er, da wird ja dann immer erwartet, dass Tränen kommen und so. Und ehrlich gesagt fand ich das viel ehrlicher, dass er einfach freudig gegangen ist und gesagt hat, ich habe mich darauf vorbereiten können und ich genieße das einfach nochmal. Ich glaube, ich wäre auch so. Ich glaube, die Tränen würden irgendwann mal später kommen, wenn ich alleine im Hotelzimmer sitze. Da würde mir auch eine Träne runterkullern, aber den Tag, glaube ich, hätte ich genauso begleitet wie er, nämlich mit Spaß, mit ein paar Witzen, mit einfach noch ein letztes Mal das alles genießen. Ich fand auch, der kommt teilweise auf Ideen, die finde ich einfach wirklich, die finde ich einfach wirklich genial. Also einfach nur nochmal ein Foto von diesen Journalisten zu machen, die er ja teilweise wirklich an die Wand geklatscht hat, die er teilweise wirklich auch dumm angeredet hat. Das ist alles vergessen. Und das ist im Übrigen auch nicht schlimm, ja, weil die schießen, also die haben auch gegen ihn mal, das war teilweise auch schon wirklich hart am Schluss, und in den Phasen hinweg, und da ging es richtig zur Sache. Aber dass er wirklich einfach sagt, hey, ich will euch alle nochmal in Erinnerung behalten. An einem schlechten Tag schaue ich mir das Foto nochmal an und dann lache ich drüber, oder den einen oder anderen werde ich nicht vermissen und so. Das ist eine grandiose Idee, weil es klar ist, dass das um die Welt geht. Und der kommt wirklich teilweise auf Ideen. Es ist so ein super kreativer Mensch, dass ich das schon wirklich irgendwie eine super, super Idee von ihm fand. Und das wird allen jetzt erst klar werden, dass das, was Liverpool geworden ist, nämlich ein absolutes Spitzenteam, dass das nicht in der Geburtsurkunde dieses Vereins verankert ist, sondern dass man sich das erarbeiten muss, Saison für Saison. Und das wird man unter Arne Slot sehen. Ich glaube nicht, dass die automatisch wieder da oben stehen werden, sondern er hat einfach dort etwas ganz Bemerkenswertes geleistet. Es war nochmal ein schönes Spiel, sie haben nochmal gewonnen. Das ist das auch, was ich zum Beispiel Arsenal gewünscht habe. Da habe ich im Spiel ja auch gesagt, dass du einfach dich mit einem Sieg verabschieden kannst aus der Saison, und bei Jürgen Klopp noch eins draufgesetzt, aus der Liverpool-Karriere, ja. Nochmal, das ist einer der bemerkenswertesten Trainer der Premier League-Geschichte. Für mich Top 5. Und da muss ich nicht mal drauf schauen. Ab dann müsste ich überlegen, wo ich ihn ranke. Aber es ist Minimum mal Top 5. Das ist wirklich ein bemerkenswertes, das ist bemerkenswert, was er geleistet hat. Allein, wie gesagt, dass er City geknackt hat, ist bemerkenswert, ist historisch. Und ich glaube, uns allen wird erst klar werden, wie gut er war, wie groß das war, wenn er weg ist. Weil dieses ganze Warme um den FC Liverpool wird jetzt weggehen. Slot ist ein anderer Typ, der, glaube ich, wird das nicht ganz so bespielen können wie er. Ist auch in Ordnung so, aber da wird eine Menge verloren gehen. Und ich glaube, dann wird es uns erst bewusst werden. Jetzt erstmal ist es nur ein Trainer, der geht, mit natürlich diesem Schweif dahinter, dass du sagst, da ist was Größeres gewesen, aber wie groß der Schweif ist, ich glaube, das wird uns erst in ein paar Monaten, / Jahren bewusst werden.
Ja, ich sag jetzt nichts mehr dazu, weil ich glaube, das ist im Wesentlichen alles auch was ich denke. Ich war, muss ich sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen unterwältigt von dieser Feier. Ich habe mir irgendwie irgendwas anderes erwartet, ich weiß aber gar nicht genau was, fand es aber auch grundsympathisch, dass man es nicht so hat triefen lassen, das ist dann auch in Ordnung. Jetzt müssen wir dann gleich ein bisschen anziehen, auch was das Tempo betrifft, wir versuchen aber jedem einzelnen Verein wenigstens noch ein paar Zeilen zu widmen, und bevor wir jetzt zu Platz 4 kommen, und ich ja schon auch im letzten Podcast,
jetzt bin ich gespannt, mein Freund,
den Podcast davor auch gesagt hat, ich habe mich geirrt und möchte gratulieren, will ich aber nochmal hervorheben, die 1, die 2 und die 3, das habe ich genauso prognostiziert. Das also muss man schon dann auch mal sagen, ne? Dass City jetzt nicht riesengroß weggehen wird, war klar. Ich habe prognostiziert, dass Arsenal der härteste und ein harter Gegner bis zum Schluss sein wird, Citys. Und ich habe auch prognostiziert, dass Liverpool sehr viel besser ist, als wir es uns denken, und habe auch gedacht und gesagt, wenn alles gut läuft, dann könnten die in dieses Zweier-Duell eingreifen. Auch das hat sich bewahrheitet.
Ja, Platz 4. Im Winter, mein Freund, hast du schon gesagt, Arsenal wird Meister, gell? Nicht vergessen.
Nee, das ist ja in Ordnung. Ich sage ja nur, dass ich gesagt habe, dass die drei,
ja, nee, also,
oder zwei
alles
plus eins in einem Bracket sind, sozusagen.
Ja, das wollen wir nicht vergessen.
Da haben wir am Anfang der Saison Leute geschrieben, was willst du mit Arsenal, das wird niemals. Da sind wir jetzt. Platz 4, Aston Villa, über die haben wir, glaube ich, in dieser Saison wahnsinnig viel schon gesprochen. Da hat sich nicht viel verändert. Es war ja auch schon festgestanden vor dem letzten Spieltag, dass die Champions League Fußball spielen würden. Muss man schon nochmal sagen, insbesondere auch, also das auch noch ein kleiner Spoiler, nächste Woche werden wir noch einmal aufnehmen, werden dann aber auch euch mit einbinden, werden vorher auf skysport.de unsere Nominierten für die Awards einfach preisgeben und dann vermelden, wie ihr gewotet hättet, und werden euch dann sagen, wie wir voten, also die Click and Rush Saison Awards sozusagen wieder bringen. Und da kann dann auch sein, dass jemand wie Ollie Watkins vorkommt. Also vielleicht noch von dir auch ein abschließender Satz zu Aston Villa, tatsächlich ja öfter von uns behandelt worden in der Saison.
Wer hat's gesagt? Das ist der einzige Take, auf den ich wirklich stolz bin. Ich habe auch vieles nicht gewusst, aber das habe ich tatsächlich, aber auch das war nur extrahiert. Ich habe einfach gesehen, in der letzten Saison, haben wir ja damals gesagt, lief's gut, und wenn sie das auf eine ganze Saison ausweiten können, dann kann es in die Champions League gehen. Dafür bin ich dann gesteinigt worden, das haben viele nicht geglaubt. Ich habe das auch ich wusste es nicht, sondern ich habe es mir einfach vorstellen können. Mehr ist es auch nicht. Deswegen ist es auch, der Stolz hält sich in Grenzen und macht jetzt mit mir jetzt auch nicht so mega viel. Aber trotzdem muss man sagen, es ist eine herausragende Saison gewesen, in die Champions League zu kommen. Wir sagen es immer wieder, in dieser Liga, es gibt so viele große Vereine, es gibt so viele Vereine, die das gerne hätten. Wir haben über Brighton geredet, die da oben mit dabei. Wir haben Manchester United, Newcastle, Tottenham, bla 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 bla. Die sind alle dahinter gelandet. West Ham, die sind alle dahinter gelandet. Und Aston Villa ist in die Champions League marschiert. Wir haben auch schon mal, ich habe dir schon mal erklärt, wie viele Mannschaften es geschafft haben, in die Champions League zu kommen, seit diese Big Six so wirklich groß sind, nämlich kaum ein Team außerhalb eben dieser Big Six. Das ist wirklich bemerkenswert, das ist bahnbrechend, das ist herausragend. Und wir dürfen nicht vergessen, die waren lange sogar wirklich gleich auf mit den drei drüber. Das darf man auch nicht vergessen. Die Art und Weise gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Nicht in jedem Spiel. Es gibt manchmal Spiele, wo ich mir denke, wieso? Das gibt's doch gar nicht. Wenn sie nochmal spielen, zum Beispiel gegen Chelsea, ja, du gehst gut ins Spiel und trotzdem holst du dann nur einen Punkt, weil du dann einfach zu maschinell arbeitest und sagst, okay, zwei Tore reichen uns, das wird passen. Das ist mir manchmal ein bisschen zu emotionslos, ein bisschen zu berechnend, aber das ist der nächste Schritt. Grundsätzlich ist das herausragend, was die machen, und Unai Emery ist wirklich, ich sag das immer wieder, einer der größten Trainer der Welt und einer der besten Trainer der Welt, gerade was so Matchpläne betrifft. Deswegen Hut ab und absoluten Respekt, dass Aston Villa das geschafft hat. Das ist wirklich die Überraschung der Saison. Es ist wirklich die Überraschung der Saison. Und das ist wirklich, kann man nicht hoch genug bewerten.
Letztes Team, das Manchester City geschlagen hat am 6.12. und könnte auch sein, dass das der Beginn wird von einer Erweiterung der Big Six, weil natürlich die Second City mit den Besitzern, die da dahinter stehen, die auch sehr ambitioniert sind, nicht weggehen wollen. Jetzt schauen wir uns dann an, wie sie klarkommen dann auch mit Champions League Fußball. Sie haben es ja eigentlich auch schon gezeigt, dass sie mit europäischem Fußball klarkommen. Parallel, der läuft. Ist aber sicherlich eines auch der spannenderen Teams, was die nächste Saison betrifft. Weiteres, ich glaube, das kann man trotzdem so sagen, auch wenn es hinten raus ein bisschen schwächer geworden ist. Überraschungsteam ist Tottenham, die Fünfter geworden sind, damit wieder europäisch spielen, nachdem sie ja jetzt ein Jahr Abstinenz hatten, haben eben Ange Postecoglou, einen Trainer, zwar spät identifiziert, aber identifiziert, der es gut gemacht hat, das Board, das ja dann erst komplettiert worden ist im November, haben, finde ich, auf dem Transfermarkt ein paar Statements auch gesetzt mit Berchwald, der ja auch noch kommen wird. Zum Beispiel war so das einzige Team, das gesund genug war, finanziell gesehen, um auch im Winter ein bisschen was zu machen. Haben wir auch schon mehrfach gesagt, müssen jetzt den Kader auch dann wieder für die neuen die Forderungen, also sprich Europa League, dann aufpolstern, verbreitern, sodass sie Donnerstag, Sonntag spielen können. Alles in allem aber, also auch wenn es jetzt hinten raus ein bisschen geknattert hat, finde ich eine grundpositive Saison.
Ja, also grundpositiv, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es sind so ein paar kleine Kratzer am Schluss dann nochmal reingekommen. Auch weil Postecoglou ja ein paar Mal dann auch wirklich jetzt dünnhäutig geworden ist. Und auch da, durch das, dass der Start so gut war, habe ich vielleicht hat der ein bisschen getäuscht. Und habe ich mich auch täuschen lassen. Aber ich habe ihnen sogar wirklich noch mehr zugetraut, ehrlich gesagt. Es war ein paar Verletzungen auch dann im Winter und so, alles in Ordnung, aber ich habe ihnen ehrlich gesagt sogar noch mehr zugetraut. Ich hätte gedacht, dass es in die Champions League geht. Dass es das nicht getan hat, ist für mich leicht unterwältigend, aber trotzdem insgesamt, wie du sagst, ein positives Fazit. Also insgesamt schon positiv. Deine Tochter zeigt ja immer Daumen nach oben, Daumen in die Mitte oder Daumen nach unten. Es ist Daumen nach oben, aber es ist jetzt nicht zwei Daumen nach oben.
Das macht sie aber auch nur bei gewissen, ich glaube, Schnitzel oder so macht sie Daumen, Doppeldaumen.
Da mag ich das auch.
Und Pudding.
Da mag ich das auch, kann ich verstehen.
Dann nochmal weitere drei Punkte dahinter, Platz 6 am Ende. Tatsächlich, wir wissen noch nicht, was das bedeutet für Chelsea. Also es bedeutet europäisches Geschäft. Im Moment, wie die Dinge stünden, wären sie in der Europa League. Würde Manchester United am kommenden Samstag das FA Cup Finale gewinnen, wären die europäisch dabei und Chelsea würde in die Conference League, ich sage jetzt mal, absteigen. So oder so, am Ende dieser Saison, die turbulent war, Platz 6 zu holen, ist ja das Minimale an Erfolg, aber es ist ein Erfolg.
Ja, auch das, also ich habe das, wir haben es letzte Woche schon gesagt, deswegen können wir es, glaube ich, ganz kurz halten. Ja, es war zwischenzeitlich laut, aber es war am Ende dann wirklich gut. 2024 war sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man das alles ausblendet und dann, es ist ja bezeichnend, wie leise es um Chelsea geworden ist. Das finde ich wirklich die größte Frechheit, wirklich auch hierzulande, ehrlich gesagt, dass wenn Chelsea verliert, sind alle da und schreien ha, 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 die sind so Mist. Und wenn die gewinnen und das am Stück und sich von Rang 12 hocharbeiten auf Rang 6, dann sagt keiner was. Und das finde ich teilweise schon wirklich dreist. Das sieht man dann schon teilweise auch, wie sehr das waren dann eher so größere Zeitungen, die das dann gerne mitgenommen haben, wenn es bei Chelsea laut geworden ist, und wie die das dann verleugnen, wenn es bei Chelsea gut läuft. Das finde ich teilweise schon ein bisschen dreist. Das ist bemerkenswert, was die 2024 geschafft haben. Übrigens in England genau das Gleiche. Ja, es ist auch genau das Gleiche da drüben. Es ist bemerkenswert, was die 2024 geschafft haben, und es ist bemerkenswert, sich von 12 auf 6 hochzuarbeiten. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und wenn du vor der Saison mir gesagt hättest, Chelsea wird Sechster, dann hätte wahrscheinlich kurz jemand mit der Nase gerümpft, aber es hätte gesagt, ja, es ist auch nicht unrealistisch, ist jetzt auch nicht so mega schlimm nach der letzten Saison. Deswegen, also da auch da. Ja, der Daumen geht jetzt eher so quer nach oben, so leicht nach oben, aber es ist trotzdem etwas geschafft worden und es ist europäischer Wettbewerb. Und deswegen dieser Turnaround, der kriegt für mich 2 Daumen nach oben. Das ist wirklich richtig, richtig gut gewesen. Kannst du sagen, was du willst. Ja, es ist nicht alles perfekt. Ja, es ist nicht alles immer alles in Ordnung. Trotzdem, nach so einem Start, nach diesen Lautstärken, nach diesen unglaublichen Downs, die hatten, teilweise abgeschossen worden, teilweise Katastrophe, nur Ärger in den Medien, nur dann der bla 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 im Board, ihr kennt die Geschichten. Hut ab.
Ja, finde ich auch. Es wirkt auch so, als haben die sich sortiert. Nach unserem Wissen heißt es auch, dass Pochettino weitermachen
außer,
wird. Da passiert noch was, dann wird es wiederum.
Ich habe heute schon gelesen, angeblich, wenn er nicht mehr Einfluss gewinnt in Sachen Transferpolitik, würde er hinwerfen. Theoretisch. Das wird spannend.
Ja, genau. Also da gibt es ja sowieso auch Gerüchte, dass das alles nicht so optimal ist. Das hat er, glaube ich, auch immer wieder mal in Interviews andeuten wollen. Und darauf wollte ich jetzt hinaus, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was sie auch verkaufen müssen, aus Angst vor den Nachhaltigkeitsregularien und so. Das bleibt ein spannendes Projekt, aber auch übrigens muss man ja auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt denken, ach so, sondern das war immer genauso geplant, dass sie gesagt haben, wir investieren jetzt erstmal, danach sieben wir aus. Das heißt, da werden sich dann die Verantwortlichen schon Gedanken gemacht haben, wie das aussieht. In jedem Fall europäischer Fußball für Chelsea. Jetzt wissen wir nur noch nicht, wo. Auch, also das können wir eigentlich bei jedem Verein sagen, weil die allermeisten Clubs haben wir ja eigentlich jeden, glaube ich, mindestens 2-3 Mal schwerpunktmäßig bearbeitet. Newcastle United ist 7. geworden. Ich würde mich auch fast hinreißen lassen zu sagen, das ist in etwa das, was maximal möglich gewesen ist nach dieser brutal verletzungsverseuchten Saison, die zwischenzeitlich einfach gar kein Team mehr auf den Platz hat schicken lassen. Plus Champions League, plus Pokalwettbewerbe, in denen sie unterschiedlich tief auch eingestiegen sind. Ich habe es in irgendeinem Spiel ganz zum Schluss auch mal gesagt, würden sie sich für Europa qualifizieren, was ja noch möglich ist. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist ja durchaus möglich, dass wenn City gewinnt, dann würden die ja Conference League spielen. Und wenn sie das tun, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das der Fall, dann würde ich sagen, ist das fast mehr wert als die Champions-League-Qualifikation und eine noch größere Leistung von Eddie Howe, auch wenn es anders wirkt, logischerweise, weil es halt auf und ab war und weil Newcastle mit Tottenham gemeinsam wahrscheinlich das unberechenbarste Team dieser Saison war. Aber gemessen an den Begleiterscheinungen würde ich es als Erfolg werten wollen.
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Auch da, ich hätte mir mehr erwartet. Klar, vor der Saison, wenn du da, ja, wie du sagst, dann mit diesen Begleiterscheinungen, mit Financial Fairplay, mit Verletzungen, mit Tonali, dann trotzdem noch 7. zu werden, ist dann ja fast schon wieder okay. Trotzdem ist es für mich eher so Daumen nach rechts. Es ist neutral, hat mit mir am Schluss dann auch ehrlich gesagt nichts mehr gemacht, wenn ich ehrlich bin. Dieses positive Gefühl so, wow, Newcastle, das hatte ich jetzt am Schluss nicht mehr, aber brauchst du ja auch nicht bei jedem Team. Wie gesagt, die Saison war nicht reibungslos, deswegen ja, alles in Ordnung.
Ja, ich glaube, das muss man in dem Fall einfach so sehen. Hab mir auch mal die Verletzungen genau angeschaut. Da gibt's halt schon auch einen Großteil an Verletzungen, wo einfach, glaube ich, niemand was dafür kann, so Freaks sagen oder so. Aber gut, anyway, in jedem Fall punktgleich zwar mit Manchester United ins Ziel gegangen. Die werden Achter am Ende, aber die Tordifferenz ist so viel besser von Newcastle, denn Manchester United hat es tatsächlich geschafft, mit einer negativen Tordifferenz ins Ziel zu gehen. Und ja, der FA Cup steht noch an am Samstag und bei United, das habe ich jetzt in der neuerlichen Doku nochmal so auf den Punkt gebracht, gehört vom damaligen Chairman, dass bei United immer um europäischen Fußball geht, das war immer clubdefinierend. Das heißt, es könnte sein, dass sie sich dann immerhin noch für Europa qualifizieren, aber wir besprechen ja, dafür sind wir da, das Liga-Auskommen. Und ich glaube, damit kann niemand zufrieden sein, auch nicht mal im Ansatz.
Nein, überhaupt nicht. Also das haben wir ja auch schon gehabt, deswegen glaube ich, können wir auch das kurz halten. Ich habe letztens mit Tom Felizio gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der ist Hertha-Streamer, der hat damals zu mir gesagt, ging es um Pal Dardai. Manchmal ist es einfach, ist ein 8. Platz oder 9. Platz, was ich glaube bei der Hertha ja ungefähr ähnlich war, so im Mittelfeldplatz, in Ordnung, wenn du siehst, es könnte sich was entwickeln. Das ist der richtige Weg, den sie eingeschlagen haben. Das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe nicht, dass da sich was entwickelt. Ich sehe nicht, dass sie jetzt nach oben gehen. Es ist nach wie vor einfach immer Unruhe. Ten Hag, glaube ich, hat letztes Jahr eine Sache geschafft, nämlich, dass er es irgendwie hingebracht hat, dass die Journalisten ihn respektieren und ihn nicht ständig in Frage stellen. Das hat er letztes Jahr ganz gut hinbekommen. Das ist dieses Jahr weg gewesen. Er wurde ständig in Frage gestellt. Ob das jetzt zu Recht ist oder nicht, das lasse ich dahingestellt. Das ist nicht mein Take. Mein Take ist eher, dass er das verloren hat, dass er die Journalisten verloren hat. Und das ist ein Problem. Weil wenn die Journalisten ihn runterschreiben wollen, tun sie das. Und das ist so. Der wird momentan wirklich einfach ständig, ist er jetzt weg, ist er jetzt weg, kommt der jetzt, ist er jetzt weg. Und das ist nicht gut für dieses Klima, für diesen Verein, dass er sowieso schon ein schwieriges Klima hat. Plus, ich sehe auf dem Feld überhaupt keine Weiterentwicklung. Es ist einfach so, jetzt kann man sagen, er hat die Spieler nicht dazu, er hat sie nicht bekommen, die er wollte. Auch das kann man alles sagen. Fakt ist, ich sehe keine Weiterentwicklung, sondern es ist ja eher, wie wir gesagt, da muss ich ja dann Buße tun in die andere Richtung. Ich hatte Manchester United, ich habe gedacht, mit Mason Mount, mit und so weiter und so fort, werden die eher einen Schritt nach oben machen. Haben sie nicht getan, sondern sind abgefallen. Das alleine sagt schon, was da los ist. Ich persönlich sehe jetzt auch nicht die Lösung. Also stell da jetzt Zidane hin und er wird alles umkrempeln und dann wird es wieder Champions League. Das sehe ich nicht, sondern du musst, das ist die große Frage, was macht der neue Besitzer? Gibt er wirklich die Strukturen? Gibt er wirklich das Budget? Dann kann es was werden. So bin ich absolut unterwältigt und das ist eine meiner, oder das ist eigentlich sogar die negative Überraschung der Saison für mich, weil alle anderen Teams sind ja ungefähr dort eingeritten, wo man es vermuten möchte, werden gerne noch zu einem vielleicht kommen, aber das ist für mich die negative Überraschung dieser Saison, weil ich auch, ehrlich gesagt, habt ihr ja gehört, können wir gerne die Season Preview nochmal rauskramen, ich davon ausgegangen bin, die landen in den Champions League Ring.
Ja, kannst du mal sehen. Aber gut, ich hatte Newcastle noch vor ihnen. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, zumindest habe ich diesbezüglich recht gehabt, dass die Nachbarn sind. Gab schon auch, wie immer, Vorkommnisse bei Manchester United, auch personeller Art, die nicht leicht zu lösen waren. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, aber irgendwas um die 30 Abwehrformationen und sowas. Generell in der ganzen Amtszeit Ten Hag, mit was der alles klarkommen musste, ist schon erstaunlich, muss man ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, Platz 8, also das ist ja... Egal, selbst wenn sie nur noch zu neunt gespielt haben oder selbst wenn, und das ist ja nun mal Teil der Historie von Manchester United, selbst als die Mannschaft und der Großteil des Kaders leider verstorben ist über München 1958, hat der Verein sich nie so verkauft. Das reicht einfach nicht. Das ist einfach so. Und dann noch dazu ein, zwei Leistungen, die drin waren, unter anderem die ja gegen Coventry im FA Cup Halbfinale. Müssen jetzt echt hoffen, dass das Finale das überschminkt. Aber das sind natürlich der Stoff, aus dem Entlassungen sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Dinge trennen. Immerhin positiv für die neue Saison. Das stimmt mich dann schon positiv. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft hinter der Mannschaft ist aufgestellt. Also da hat Radcliffe schon mal ganze Arbeit geleistet. Sie wissen, glaube ich, mit wem es wohin gehen soll. Ob Ten Hag das wird oder nicht, das macht man logischerweise nicht vom Finale jetzt. Das ist nun mal das wichtigste Spiel jetzt der Saison für Manchester United. Ich glaube aber auch, dass selbst der FA Cup Sieg nicht retten würde, was zu Bruch ging. Also negative Tordifferenz. Wahnsinn, ne? Da stecken schon auch ein paar Euro drin. Also wenn man bei City das sagt, muss uns bei United auch sagen, da stecken ein paar Euro drin im Kader. Varane ist ja zum Beispiel jetzt auch weg, hat unterm Strich dann auch nicht funktioniert, muss man ja auch so ehrlich sagen, viel Geld verbrannt. Casemiro sieht einfach so aus, es hat es hinter sich. Sorry. Glaube ich, ich glaube auch langsam einfach nicht mehr dran, dass das ein strukturelles Problem ist, sondern ich glaube, das ist auch ein qualitatives inzwischen. Also ein paar Probleme, aber auch das ist euch ja jetzt nicht komplett fremd. Das ist also noch das letzte Team, das europäisch sich qualifizieren könnte über den FA Cup. In der Liga haben sie es nicht geschafft. Jetzt kommt so ein kleineres Triumvirat, die mit wenig zu tun hatten. Ich würde mal sagen, von 9 bis 14 könnte man das sagen. Also Teams, die weder nach oben, zum Teil zwar schon, aber weder nach oben noch nach unten große Sorgen hatten. Fangen wir an mit West Ham, haben wir ja schon gesagt. David Moyes wird nicht in die Saison gehen. Julian Lopetegui wird es wahrscheinlich sein, wenn euch das interessiert. Vor 2 Folgen, glaube ich, habe ich da nochmal einen Schwerpunkt gesetzt, auch über Lopetegui schon gesprochen. Alles in allem, also auch bei West Ham, wenn man sich die Teams über ihnen ansieht, finde ich nicht, dass das, also zum Schluss ist es krass eingebrochen, wie manchmal leider. Das ist ja nicht das erste Mal, weil sie halt viel gespielt haben, europäisch und so, aber gemessen an dem, was der Rest der Liga macht, wo West Ham jetzt steht, ist das eigentlich in etwa da, wo sie hingehören.
Ja, und es ist mehr als in Ordnung, ehrlich gesagt, für das, auch für das, dass, also nochmal, schaut euch die Vereine drüber an, hinter denen zu landen, ist keine Schande. Trotzdem ist es halt schon so, die Art und Weise, wie mit Moyes jetzt umgegangen worden ist, wie er verabschiedet worden ist, das muss man, oder dass er es eigentlich quasi ja nicht wusste und bis zum letzten Tag dann eigentlich gedacht hat, er könnte bleiben und er ja auch immer noch gesagt hat, ich gehe davon aus, dass ich bleibe und so, ist vielleicht auch David Moyes geschuldet, weil der schon ein sturer Typ ist, aber das ist vielleicht noch der Punkt, wo ich mir wirklich dachte, boah, finde ich jetzt echt ein bisschen schwierig, aber deswegen auch die Stimmung rundrum jetzt nicht positiv. Manchmal ist, und in diesen Tabellenrängen ist ein Platz bestätigen, manchmal sogar wirklich ein Gewinn, weil du kannst auch abfallen. Deswegen würde ich sagen, es ist leicht Tendenz positiv, aber wenn man auf das große Bild blickt, nur der Rahmen hat mir ehrlich gesagt am Schluss dann nicht mehr gefallen. Auch so, das glaube ich jetzt auch der Grund, ja. warum jetzt neu verpflichtet werden muss, dieses reine hinten reinstellen und nur auf Standards und Konter setzen, das war ja wirklich teilweise spielerisch einfach nicht anzusehen. Trotzdem, was dabei rausgekommen ist, ist recht und schön, aber da, selbst dieser Plan, den Moyes hatte, erstmal defensiv zu stehen, wir sind ein Defensivteam, hat er gesagt, und sie kassieren Tore ohne Ende und schießen nicht genug, weil sie einfach durch Konter und Standards, die sie sonst immer die große Stärke waren, gar keine Wucht mehr entwickeln konnten. Das heißt, der Plan ist einfach nicht mehr aufgegangen. Das ist das, was mich dann so ein bisschen negativ gestimmt hat, dass sie halt diesen einen Plan, der super billig ist, brauchen wir nicht drüber reden, das war immer David Moyes, aber der funktioniert hat Ewigkeiten, dass der auch nicht mehr funktioniert hat, und das ist halt das, was so ein bisschen Fadenbeigeschmack bei mir hinterlassen hat, dass es einfach keine Weiterentwicklung gab. Aber das ist ja jetzt auch erkannt worden und es wird sich was ändern. Deswegen, ist es insgesamt, wenn man nur auf die Tabelle blickt und auf die Saison und wo sie gelandet sind und hinter wem sie gelandet sind, vollkommen in Ordnung. Nur das Wie hat mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. Da habe ich mehr erwartet.
Ja, das ist, glaube ich, das ist auch der Grund, warum es jetzt einfach weitergehen soll mit einem anderen Trainer, denke ich, der ja auch wieder, man darf ja auch nicht vergessen, im Run wieder tief im europäischen Wettbewerb gekommen ist, aber also das habe ich auch schon so gesagt, dass Moyes jetzt weg muss, soll, das verstehe ich sogar, dass es Lopetegui werden soll, nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen, aber schauen wir mal. Also ich prognostiziere jetzt schon mal, auch wenn es unseriös ist, ohne zu wissen, was die auf dem Transfermarkt tun werden und so, Platz 9 ist schon so wieder so ziemlich das Maximum, auch für nächste Saison, für West Ham, alles, was da drüber ist, und da könnt ihr mich schon mal quoten, ist dann top, und dann werde ich mich bei Julian Lopetegui entschuldigen, wenn das jetzt wirklich wird, aber danach sieht ja alles aus. Platz 10, Crystal Palace, ich glaube, das ist relativ einfach, auch da haben wir besonders in der letzten Woche drüber gesprochen, deswegen können wir es relativ schnell machen. Die Saison ist in Vorher und Nachher zu teilen, in Roy Hodgson und in Oliver Glasner. Seitdem Glasner übernommen hat, im Speziellen aber jetzt nochmal in den letzten 2 Monaten, ist das eins mit Stern, glaube ich fast sogar, also besser. Ich weiß nicht, ob es besser geht mit dem Siegen gegen Liverpool, gegen in der Art und Weise auch gegen Manchester United. Ich weiß nicht, ob es noch recht viel besser geht. Platz 10 ist mehr, also wir haben ja auch gesagt, es hat ein gewisses Risiko für Glasner. Der hat sich innerhalb dieser kurzen Zeit schon jetzt zu einem Trainer gemacht, selbst mit dieser Leistung, der definitiv bei allen Top-Teams jetzt in Frage kommen wird. Und rightly so.
Ja, also unglaublich, also was Glasner da geleistet hat, ist bemerkenswert. Ich finde den Kader, wie gesagt, haben wir auch schon gehabt, ich finde den Kader jetzt nicht so mega, aber das da jetzt schon das rauszuholen, so kürzester Zeit, ist unglaublich. Also wirklich Hut ab. Gibt's überhaupt nichts zu meckern? Gibt's überhaupt nichts zu meckern? Nee. Er hat innerhalb von wenigen Monaten aus einem Abstiegskandidaten Platz 10 gemacht. Wäre die Saison noch 3-4 Spiele weitergegangen, wären die wahrscheinlich sogar noch eins drüber gewesen, zwei drüber gewesen, whatever. Also eins mal Minimum. Und das ist allein schon mal überragend. Wir haben es, das ist ein Rang 14 Team. Ewigkeiten gewesen, auch unter Roy Hodgson in besten Zeiten. Jetzt sind die einfach so auf Rang 10 gesprungen. Das, obwohl sie, warum wurde denn Hodgson entlassen? Weil es klar war, dass im Endeffekt es in die Abstiegsregion gehen würde mit ihm. Und jetzt plötzlich da zu stehen, boah, also gibt's überhaupt nichts zu meckern. Und das ist eben genau das Gefühl. Der Platz ist jetzt auch nicht überragend, aber du hast am Ende einfach ein gutes Gefühl für die nächste Saison. Und das, was ich letztes Jahr gesagt habe bei Aston Villa, dass du, wenn du das extrahierst und weiter überlegst, was kann in der nächsten Saison passieren und das einfach mal skalierst, was da passieren kann, puh, dann weiß ich nicht, wo die landen können, wenn der auch noch ein paar Spieler an die Hand bekommt.
Ich bin mal gespannt, was passieren wird. Der nächste, der ins Ziel geht, ist Brighton Hove Albion. Und ich glaube auch da, das haben wir ja ein paar Mal jetzt diskutiert. Roberto De Zerbi wird ja auch nicht als neuer oder als Trainer in die neue Saison gehen, sondern wird den Verein verlassen. Wie bewertest du deren Saison? Also auch, das darf man ja nicht vergessen, erstmals in der Historie im Europapokal gespielt. Genau.
Ja, aber das ist meine zweite Enttäuschung der Saison, weil ich einfach auch da gedacht habe, es geht mehr, vor allem nach den ersten 6 Spieltagen. Was haben sie gemacht? 5 gewonnen, glaube ich, oder so. 5 der ersten 6 gewonnen oder so. Da habe ich wirklich gedacht, okay, die können das nochmal toppen, was sie letztes Jahr gemacht haben. Da habe ich wirklich gedacht, okay, das geht jetzt in die richtige Richtung, das wird weitergehen. Jetzt ist das, ja, 5 der ersten 6, nur 1 verloren. Da habe ich wirklich gedacht, das geht. Und dann gab es ja diese komplette Niederlagenserie. Und jetzt, ich hatte die letztens, wie viele Spiele die gewonnen haben seither. Das ist einfach dieses Clubs und diesem Kader auch nicht würdig. Dann teilweise ja auch De Zerbi, wie er rumgehampelt ist, die Stimmung rundrum, der Kader, ja, viele Verletzte, aber er hat ihn auch selbst zerfleddert, selbst die ganze Zeit rumgetauscht, ganz wild, der mit die meisten Startelfwechsel, also er hat auch ständig was verändert, und hat nie eine richtige Mannschaft irgendwie geformt am Schluss, sondern es war einfach nur, was können wir in diesem Spiel gebrauchen? Es war nie gefestigt in keinem Spiel, sie haben in keinem Spiel mehr diesen De Zerbi-Plan durchführen können, weil jeder Gegner darauf vorbereitet war, es war viel zu stur und insgesamt muss ich auch sagen, die Stimmung, die er verbreitet am Schluss, war einfach nur negativ. Da ist so viel Potenzial, da war so viel Positivität um diesen Verein und die hat er schon irgendwie erdrückt mit seiner Art und Weise, mit seiner Gelangweiltheit, wenn das überhaupt ein Wort ist, dass ich da ehrlich gesagt, das ist die zweite negative Überraschung hinter United. Es gibt nicht so viele in dieser Saison, weil ja alle anderen so, wie gesagt, da gelandet sind, ungefähr, wo wir sie erwartet hatten. Aber das ist schon meine zweite negative Überraschung. Und ich glaube auch, dass da wieder was florieren wird, wenn einfach wieder positiveres Klima einzieht.
Da ist jetzt, glaube ich, ziemlich öffentlich geworden, dass Tony Bloom selbst sich dafür ausgesprochen hat, dass die Wege sich trennen, weil De Zerbi einfach was anderes machen wollte, als das, was Brighton groß gemacht hat und Bloom nachvollziehbarerweise das nicht unbedingt wollte. Und dann ist es einfach so, dass sich das natürlich zum Ende, glaube ich, zum Ende bewegt, war in der kurzen Amtszeit, in der er da war, trotzdem hat großen Spaß gemacht.
Absolut.
War dann am Ende ja auch für Brighton selbst historisch. Und jetzt sind wir mal gespannt, wen sie sich angeln und ob es dann gleich auf eine andere Weise weitergeht, sozusagen. Punkt gleich auf Platz 12, auch da haben wir jüngst erst drüber gesprochen, Andoni Iraola mit dem AFC Bournemouth, hatten überhaupt nichts zu tun mit dem Abstieg, haben nach einem ganz komplizierten Beginn in der Saison am Ende richtig Spaß gemacht, waren wahrscheinlich mit Crystal Palace, jetzt von der Mitte her gesprochen, das unterhaltsamste Team sogar, das Projekt hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, ganz unterm Strich, das heißt, ich glaube, da ist Daumen hoch. Nicht doppelt Daumen hoch. Ich glaube, da hätten sie, war irgendwie vom Gefühl her, wäre vielleicht sogar kurzfristig nochmal in Richtung Europa mehr drin gewesen. Aber alles in allem selbstverständlich auf dem richtigen Weg. Vertrag ja auch verlängert mit Iraola. Also, ich glaube, da ist alles gut.
Da muss ich Buße tun, habe ich schon mal getan, aber ich mache es gerne nochmal. Ich habe nach 11 Spieltagen oder was weiß ich schon ausgerufen, oh, es könnte knapp werden für ihn. Habe mir nicht vorstellen können, dass dieser Fußball in der Premier League ankommt. Ich habe es als zu naiv eingeschätzt und selbst die Aktionen, die sie hatten, waren ja gnadenlos daneben alle. Ich dachte nicht, dass er mit diesem, ich sag mal, Konterfußball, dynamischen Fußball, dass er so viel Präzision hinbekommen kann mit dieser Mannschaft, dass die das wirklich umsetzen kann, dass die auch effizient werden. er hat's geschafft und zwar sehr, sehr beeindruckend. Gerade das Spiel gegen United, da hätten sie ja 5 Tore schießen können, wenn nicht sogar müssen. Insgesamt muss ich da wirklich Abbitte tun. Das war eine richtig starke Saison. Ich hätte das Bournemouth nicht zugetraut. Ich hätte es ihm auch nicht zugetraut. Ganz besonders ihm nicht zugetraut nach diesen ersten Spielen in der 11 Spielen. Deswegen Respekt. Ich huldige.
Platz 13, das ist wahrscheinlich das Team, das bei uns vom Gefühl her wenigstens, und das ist ja ganz wichtig, weiß ich ja, am wenigsten vorkam, ist der FC Fulham. Ich glaube, deren Saison ist auch mal so gewesen. Es gab passagenweise Wahnsinniges. Also wenn man überlegt, ganz zu Beginn der Saison sah es so aus, als würde die Offensive nicht funktionieren. Dann gab es diese Passage, ich glaube im Dezember, wo sie permanent 5-mal in Folge getroffen haben. Dann haben sie Muniz entdeckt in der Saison und dann gab es aber auch wieder so Spiele gegen ich glaube sogar Sheffield United, wo man dann dachte, ja komm ey, jetzt hauen die da wieder fast einen Hund rein. Also alles in allem, glaube ich, die Definition eines 13.
Ja, also du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Auch da wird sich was entwickeln, also auch da finde ich persönlich, es ist eine Entwicklung zu erkennen. Alleine, das habe ich jetzt im Spiel auch gesagt, alleine, dass du als Fulham Football Club, der ja als die Definition der Fahrstuhlmannschaft galt, es geschafft hast, dich so zu stabilisieren, dass niemand darüber diskutiert, ob du absteigst oder nicht, ist alleine eine herausragende Leistung. Das haben sie in ihrer Historie in einer kleinen Phase mal geschafft. Diese Martin-Jol-Zeit, als sie dann ja auch in Europa waren, das war, aber sie, das, da geht es langsam, aber sicher wieder hin. Heißt nicht, dass das God-given ist, dass du da auch bleibst, aber allein, dass du da stehst und dass du sagen kannst, wir haben mit dem Abstieg nie etwas zu tun gehabt, sondern wir waren immer im Mittelfeld, ist herausragend. Dass du an der einen oder anderen Situation arbeiten kannst, dass du an der einen oder anderen Schraube drehen musst, ist klar, aber trotzdem insgesamt positives Fazit, leicht positives Fazit. Und zwar nicht, weil die Saison so toll war oder weil die Punkteanzahl so toll ist oder weil die Toranzahl so toll ist oder weil die das ist alles völlig ausgeblendet, sondern allein, dass du als Fulham Football Club es schaffst, dich in der Liga zu halten, ohne dass irgendjemand drüber diskutiert, dass es irgendwie runtergehen könnte, ist für diesen Verein ein Riesenmehrwert. Ein Riesenmehrwert.
Platz 14 sind die Wolverhampton Wanderers, um die ich ja kurz vor Beginn der Saison große Sorge hatte, eben weil Lopetegui ganz spät, ein paar Tage vorher erst rausgezogen hat. Dann haben sie Gary O'Neill verpflichtet, der einen fantastischen Job gemacht hat, aber mehr als Platz 14, würde ich sagen, ist nicht drin. Vielleicht Platz 13 noch, vielleicht auch 12, wenn alles ideal läuft, aber mehr ist definitiv nicht drin. Das ist wirklich auch, das ist langweilig geworden auf eine Weise, aber das liegt nicht so sehr an O'Neill, der einfach gerade den großen Gegnern oftmals wirklich große Spiele, gute Spiele, kompetitive Spiele geliefert hat. Ich habe da nichts zu meckern mit der Saison. Im Gegenteil, ich finde, das ist eigentlich ein Ist-Gleich, ja, mehr oder weniger.
Absolut. Also auch da gab Phasen, da haben die wirklich sehr, sehr gut gepunktet gegen alles, gegen jeden und all. Und ist jedem auf Minimum mal sehr, sehr schwer gemacht. Deswegen Respekt. Also sehr beeindruckend. Auch da, also ich hätte das auch nicht gedacht. Ich dachte, es geht runter. Ich dachte, die haben gar keine Chance. Auch da, dass du nach diesen Jahren jetzt einfach es geschafft hast, dass du wieder nervig wirst, dass du gar keine Probleme hast nach unten, gibt's nichts zu meckern. Also Respekt.
Ja, haben ja auch ein bisschen umgebaut, ihre Art und Weise von diesen ganzen vielen Portugiesen weg hin, eher zu ein bisschen mehr Eigenbauspielern und so. Ich glaube, das muss man denen dann auch zugestehen. Platz 15, und das klingt jetzt so blöd, aber ist für mich eine der großen Überraschungen der Saison irgendwie. Andererseits dann auch wieder nicht überraschend, weil ich relativ schnell ja auch in dem Podcast hier gesagt habe, die werden keine Probleme haben, ganz gleich, was der Premier League noch einfällt, wie vielen Punkten sie ihn letztlich nehmen wollen. Und sie haben ihnen viele Punkte genommen, historisch viele sogar, und es war auch ein Auf und Ab. Am Ende sind es trotz Punktabzug 40 Punkte, die Everton geholt hat, und recht schnell hatten die nichts mehr mit dem Klassenkampf zu tun. Das finde ich erstaunlich, weswegen ich schon mal vorsichtshalber euch sage, dass Sean Dyche bei mir bei den Managern der Saison auf jeden Fall vorkommen wird. The Great Escape, Everton, doppelt Daumen hoch in dem Fall.
Ja, vor allem, sie wären ja Zehnter geworden, wenn die Punkte nicht abgezogen wären. Ich glaube ungefähr, ich glaube Elfter oder so. Aber das ist auch da. Wir hatten auch das, dass du, es ist spielerisch nach wie vor Sean Dyche Fußball, okay, aber sie kassieren Sie schießen kaum Tore nach wie vor. Es ist sehr, sehr viel langer Ball. Es ist sehr, sehr viel Standardsituation. Es ist auch überhaupt nicht effizient. Sie haben, glaube ich, mit die schlechteste Abwehrquote, die Chancenverwertungsquote der Liga. Das heißt, wenn das mal dazukommen würde, dann wäre es noch viel, viel besser, weil die eigentlich ganz schön viele Schüsse abgeben. Für das, dass die eigentlich ja so defensiv in Anführungszeichen oder so konservativ spielen. Das ist besser. Das ist trotzdem, dass du auch da wieder, du kriegst dreimal eine gewischt in dieser Saison, und das macht mit dir was, und dass du dann aus diesen Phasen, haben sie ja in diesen Folgemonaten der Punktereduktion, haben sie eigentlich die besten Phasen gehabt, habe ich letztens erst rausgeschrieben. Das ist für mich das Bemerkenswerteste und zeigt eigentlich, wie diese Mannschaft bereit ist zu kämpfen. Da steht jetzt Rang 15, okay, aber du bist eigentlich ein Mittelfeldteam. Und wenn wir uns überlegen, die werden in den letzten Jahren beinahe, oder sind die am letzten Spieltag jeweils gerettet worden, okay, einmal im vorletzten, jetzt letzte Saison am letzten, dass du auch da wieder, dass du ein Mittelfeldplatz-Team Team geworden wärst, mit null Ausgaben quasi, oder verhältnismäßig wenigen Ausgaben, ist auch da. Wieder Hut ab, klar, wir freuen uns hier auf kleinem Niveau, aber es ist keine einfache Saison gewesen für Everton. Ich glaube, wenn ich Sean Dyche gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, echt alles, hätte ich meine Jacke gepackt und hätte sie einfach in die Ecke geschmissen. Und hätte gesagt, wisst ihr was, macht euren selber. Das war eine absolute Drecksaison. Was mit uns gemacht worden ist, ist absolut wirklich als allerletzte, hätte ich mir gedacht, wirklich. Und trotzdem haben wir es geschafft. Wir haben es allen gezeigt. Ihr könnt mich jetzt mal. Ich fahre jetzt in Urlaub. Ich will von euch nichts mehr hören. Minimum für 2 Monate. Der hat das eh gut durchgestanden. Und das auch immer wieder die Mannschaft motiviert und selbst motiviert geblieben. Diese Resilienz dieser Mannschaft mental und dieses Trainers, das ist allein schon ein Buch wert. Also überragend, was mit denen gemacht worden ist, ist wirklich für mich, ich sag's immer wieder, unterirdisch. Wie sie rausgekommen ist, ist überirdisch. Deswegen Respekt.
Platz 16 ist der FC Brentford, die dann am Ende auch relativ klar drin geblieben sind. Da tue ich mich schwer. Also die kommen nicht nur nicht von der Stelle, auch da gibt's ja, also ohne Mbeumo merkt man halt dann, da fehlt denen was. Der hat halt einfach große Teile der Saison verpasst. Ivan Toney ja sowieso, die erste Saisonhälfte komplett. Auch als der wieder kam, hat man gemerkt, was los ist. Die hatten aber so eine schwache Phase drin seit Dezember, dass ich mich da nicht hinreißen lasse. Also die sind nur drin, weil sich 4 Schwächere gefunden haben. Deswegen sind die drin und bleiben da. Ich glaube aber auch, dass es da jetzt ein bisschen anderer Wind wehen wird. Das ist ja im Wesentlichen noch der Kader, der aufgestiegen ist von damals und mit ganz kleinen Korrekturen. Da kriege ich nichts richtig Positives über die Lippen, muss ich sagen, außer eben, dass sie dabei sind weiter.
Ja, eben. Also ich meine, 39 Punkte nach 38 Spielen, weiß ich nicht. Also das ist Thomas Frank sagt immer, wir sind nur eine Bushaltestelle in Hounslow. Also das heißt, wir sind ein kleiner Verein, der eigentlich, muss mir auch ehrlich sind, wenn die nicht so clever wenn die nicht so clever arbeiten würden, dann wären die überhaupt nicht in der Premier League. Das ist kein Verein mit Premier League Größe, zumindest von der Grundstruktur her. Dass sie da stehen, ist einfach nur super cleverem Scouting und super cleverem Management geschuldet und auch natürlich einer guten Strategie im Verein, ohne die ganz, ganz großen Gelder da irgendwie mitzuhalten und immer versuchen, auf dem zweiten Markt irgendwie Spieler zu verpflichten. Hut ab, Respekt. Trotzdem, auch mit diesen ganzen Verletzten, Respekt. Dennoch muss es halt schon mehr sein. Also ich glaube, da läuft jetzt schon ein bisschen was ins Leere. Heißt nicht, dass das irgendwie Thomas Frank schuld ist, dass die Spieler, so, es sind einfach ein paar Dinge, greifen jetzt nicht mehr ganz so gut und zeigen halt auch, nur dagegen anstrampeln reicht nicht, sondern du musst vielleicht mal einen Gang höher schalten. Und wenn du den Berg hochkommen willst, vielleicht sogar runterschalten, wäre ja schon hilfreich. Du musst einfach jetzt versuchen, irgendwie was zu ändern. Also nur einfach Jahr für Jahr das Gleiche zu machen und zu hoffen, dass du das Gleiche rausbekommst, glaube ich, würde in der Premier League nicht reichen. Das ist das Ding. Und dann ist es das, was du mir letztens über Borussia Mönchengladbach gesagt hast, wenn du Jahr für Jahr 5% verlierst, dann sieht es Jahr für Jahr nicht viel aus. Am Ende kann es aber nach unten gehen und das ist das große Problem. Und das ist, kann man hier schon auch leicht angedeutet erkennen, dass es passieren könnte nächste Saison, weil wir wissen, Leicester kommt wieder hoch, das ist eine Mannschaft, mit denen musst du rechnen, die hätten nie absteigen dürfen, die sind gut genug, das ist ein größerer Verein auch, du hast, vielleicht geht Leeds hoch, das ist auch eine Mannschaft mit einer großen Tragweite und so weiter und so fort, Ipswich kannst du nicht berechnen, es ist nicht so klar, es kommen wieder größere Vereine hoch, du kannst nicht davon ausgehen, dass ich nächste Saison auch 3 Dümmere finde, in Anführungszeichen, und das ist halt das, wo, ja, drauf, da muss schon drauf geachtet werden. Und auch Thomas Frank, glaube ich, weiß das ganz genau. Ja, so eine Epidemie, wie sie hatten, das ist jetzt auch nicht jedes Jahr der Fall. Aber du wirst trotzdem jetzt den nächsten Schritt gehen müssen und vielleicht nicht nur 23-Jährige aus Dänemark holen oder sowas, sondern du musst auch mal wirklich versuchen, jetzt ein paar Spieler zu holen, die ein bisschen Premier League-fertiger sind.
Oder gar keinen. Ja. Irgendwann reicht's auch. Irgendwann ist das gleiche Ergebnis einfach auch nicht mehr so gut und die Superkraft gegen die ganz Großen scheinen sie auch verloren zu haben. So, der letzte Teil, der geht, glaube ich, relativ schnell. Ich würde jetzt mal ausnahmsweise unterhalb des Striches anfangen. Über Sheffield haben wir auch wirklich nur das besprochen, was zu besprechen war. 16 Punkte nach
38 Spielen, Nottingham fehlt, oder?
Minus 9. Ja, deswegen sage ich, ich gehe von unten. Sheffield United, minus 69 Tordifferenz, die meisten Gegentore ever eines Premier Leagueisten in einer Saison, mit nicht einfach nicht wettbewerbsfähig gewesen, komplett am langen Ende war das einfach so. Da haben wir auch schon drüber gesprochen bei der Folge und die kam ja sehr, sehr schnell, in der sie abgestiegen sind. Also falls euch da interessiert dafür, ich glaube, da kann man nicht einmal, wenn man die Umstände mit einberechnet, zu etwas anderem aus Doppeldaumen nach unten kommen.
Ja, also geht, also wirklich ernsthaft, ich habe kein Spiel von Sheffield United genossen. Also ernsthaft, es ist das Einzige, was teilweise dann lustig war, in Anführungszeichen, oder was irgendwie erhellend war, ist, wenn sie abgeschossen worden sind. Das meine ich jetzt nicht böse gegenüber Sheffield United, sondern das war das Einzige, was sie beigetragen haben, irgendwie in Sachen Unterhaltung. Es war einfach keine gute Saison. Aber das ist auch da wieder, dass die aufgestiegen sind, war schon ein Wunder, dass du mit dann teilweise Jugendspielern, die keiner kannte, mit irgendwelchen, bei FIFA hätten die wahrscheinlich Spielstärke 69 oder sowas, gegen irgendwelche 85er antreten musst, ist halt einfach dann auch nicht so einfach. Chris Wilder hat eine Menge funktioniert, er hat eine Menge probiert, es hat nichts funktioniert, und dann gehst du halt runter aus der Premier League. Ich war trotzdem auch da, ich hätte, wenn jetzt, da werden wir gleich noch kommen, es gibt ein anderes Team, die ich eher mit dieser Punktezahl gesehen hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wenig Punkte werden bei Sheffield, aber es ist trotzdem natürlich einfach nicht gut gewesen. Aber es ist jetzt auch nicht so überraschend, dass die absteigen, sondern auch da waren wir uns eigentlich allen klar. Die haben zwei wichtige Spieler verloren vor der Saison, ja. Sie haben versucht, ein paar auszugleichen. Ja, sie haben nochmal mit Brandon Diaz jemanden geholt, der, okay, trotzdem, es reicht einfach hinten und vorne nicht in dieser Liga. 104 Gegentore. So leid es mir tut, weil der Verein ja eigentlich ganz cool ist und auch die Stadt super cool ist und eigentlich auch in die erste Liga gehört, so traurig ist einfach, ja, die Performance gewesen, es hat einfach nicht gereicht. Nie, und zwar mit Abstand nicht gereicht.
Auch nicht für Burnley, auch das ist ja dann schon vor dem letzten Spieltag festgestanden, dass die runtergehen müssen. Da gibt's jetzt nur das neuerliche Gerücht, dass der FC Bayern München sich für Kompany interessiert. Ich glaube, das ist jetzt auch das, was für uns jetzt relevanter ist, als die Saison von Burnley zusammenzufassen, ist nämlich relativ schnell gemacht, dass sie einfach körperlich zu schwach waren, zu naiv, zum Teil zu viele individuelle Fehler. Und dann, und das ist das Erstaunliche für mich, dass Kompany mittendrin auch trotz dessen eher positiv geblieben ist, finde ich, und das hat mich sehr enttäuscht, die eigene Linie verloren hat. Also nichts von dem Schwung aus der Championship, aus einem absolut historischen Championship-Jahr mit in die Premier League hat transferieren können. Am Ende auch deutlich zu schwach, auch wenn sie sich scheinbar, es war auch nicht wirklich so, scheinbar mal gewehrt haben mit, ich glaube, nur einer Niederlage in 7 Spielen, so bis zu Anfang Mai, und dann sind sie auch wieder bitterböse baden gegangen. Aber das war, gerade im Winter waren die so schlecht. Das muss man ehrlich sagen, am leichtesten zu spielende Team war, haben auch dann die Winterneuzugänge nicht viel getan dazu. War für mich alles in allem total enttäuschend, muss ich sagen.
Ja, finde ich genauso. Also wir haben ja auch, dann können wir ja auf dieses Bayern München Thema mal eingehen. Wir haben Vincent Kompany sehr gelobt. Wir haben gesagt, das ist ein Trainer, der fast schon wie ein Politiker auftritt, der auch eine Aura hat, dass alles passt zu Bayern München. Der hat auf jeden Fall diese Aura, um dorthin zu passen. Und er hat auch einen Erfolg gefeiert, nämlich er ist aufgestiegen, und das, schaut euch die Saison mal an, wie er aufgestiegen ist. Das war nicht einfach ein Aufstieg, sondern sie haben diese Liga zerfetzt. Sie waren herausragend, es war fußballerisch herausragend. Nur, das sage ich immer wieder, ich zitiere diesen Satz so häufig, weil er einfach stimmt. Du kommst dann als eine Mannschaft, die Fußball spielen will, in eine Liga, in der Mannschaften besser Fußball spielen als du, weil es einfach die Premier League ist. Keiner hat mehr Angst vor einem Zweitligisten, sondern die sagen halt einfach, ja, du bist Aufsteiger. Und dann spielst du mit denen mit und merkst, okay, selbst der 13. hat wahrscheinlich ein paar Fußballer, die besser sind als wir. Mist. Das ist nun mal so. Und dementsprechend ist es ja auch so hoch anzurechnen, wie andere Teams da durchgekommen sind nach Aufstiegen. Zum Beispiel Brentford, zum Beispiel Leeds damals oder eben Wolverhampton. Weil das ist nicht so einfach und das ist auch nicht selbstverständlich. Nur, wie du es eben gesagt hast, er war dann auch teilweise sehr, sehr dünnhäutig. Er war teilweise auch überhaupt nicht konsistent in seinen Aussagen. Er hat teilweise gesagt, ich habe mir das nicht so leicht vorgestellt in der Premier League. War ein Satz, wo ich wirklich gesagt habe, du bist Vorletzter. Das war zu dem Zeitpunkt schon so, du bist Vorletzter und kriegst eine auf die Schnauze nach der anderen und stellst dich hin und sagst, ich habe es mir nicht so einfach vorgestellt, und dann auch eben solche Eskapaden ja auch an der Auslinie eigentlich Woche für Woche, dass immer die Schiedsrichter schuld waren, wie du eben gesagt hast, dass er dann irgendwie die Linie verloren hat, dass du gar keinen Weg gefunden hast, mit dieser Mannschaft irgendwie effizient zu werden. Du hast ja wirklich probiert bis zum Schluss, aber du hast es gar nicht hinbekommen. Ja, das Spielermaterial war nicht gut genug, aber du hast es dir ja auch rausgesucht, du hast wirklich einfach nur, ich sag mal, leicht überdurchschnittlich talentierte Fußballer verpflichtet, und gehofft, und ganz, ganz viele Belgier, ganz, ganz viele Franzosen so und Schweizer und so, die so in der Range 10 Millionen waren, das hilft dir in der Premier League einfach nicht weiter, sondern du musst einfach dann, hättest wahrscheinlich eher mehr auf Qualität gehen müssen als auf Quantität, und auch wirklich mehr Premier League Fertigkeit verpflichten müssen, und dann halt auch Premier League fertiger dein Team aufstellen müssen. Er hat im Endeffekt versucht, Manchester City Fußball spielen zu lassen mit einer Burnley-Mannschaft. Ich übertreibe jetzt bewusst. Und das wird einfach nicht funktionieren. Das wird einfach nicht funktionieren. Und da ist er im Endeffekt, also um jetzt dann auch diesen, mir ist eine Frage gestellt worden vorher bei Twitter. Glaubst du, er kann Bayern? Ich glaube, dass er das schon in sich hat. Ich glaube aber, dass es eher klüger wäre, noch ein Jahr zu Brighton zu gehen. Und ich glaube, wenn du mal drüber nachdenkst, das macht Sinn, eher wahrscheinlich zu Brighton zu gehen, wenn die dann anrufen und sagen, wow, dass er noch ein Jahr mitnimmt oder zwei, sich dort entwickelt, die Schritte mitnimmt, wie man eine Mannschaft entwickelt, wie er selbst sich entwickelt, wie er vielleicht mal europäisch dann auch, oder um Europapokal zu spielen, sowas in die Richtung. Das, glaube ich, mit auch solchen Talenten, mit Spielern, die gut genug sind für diese Liga, ich glaube, macht mehr Sinn. Ich sage aber nicht, dass Bayern München nicht funktionieren kann, weil er ist ja schon ein Trainer mit einer Idee, er ist ein Trainer mit Fußballintellekt, er ist sehr, sehr klug, er hat das Auftreten, er hat den Namen, die deutsche Journalie wird ihm aus der Hand fressen, bin ich mir ganz sicher mit seinem Auftreten. Dann wird auch dieses Ganze, er ist fünfte Wahl, wird weg sein, weil der schon Charme hat und auch diese Aura hat, dass man dem verfällt. Deswegen sind wir ihm ja auch verfallen, muss man auch sagen, deswegen haben wir ihn ja auch gelobt. Aber mit diesem Kader und mit diesen Möglichkeiten in der Bundesliga kann es auch funktionieren. Trotzdem würde ich ihm lieber ein Jahr nochmal woanders empfehlen, weil er dann wirklich all das Rüstzeug hat, das man braucht, um da oben zu sein. Weil was passiert, wenn es nach 17 Spieltagen nicht läuft oder nach 11 Spieltagen nicht läuft? Das, glaube ich, fehlt ihm noch. Also es fehlt ihm noch ein Zwischenschritt, finde ich persönlich. Aber trotzdem heißt es nicht, dass es nicht funktionieren kann. Das sage ich nicht. Er hat eine Menge drauf und ich bin auch gefragt worden, er oder De Zerbi zu Bayern. Da würde ich auch lieber Kompany nehmen, weil ich glaube, De Zerbi ist innerhalb von 3 Sekunden eine Riesengranate, die da explodiert. Und bei Kompany kann ich mir vorstellen, dass es länger hält und dass es auch vielleicht länger funktioniert. Frage, dass er das macht und machen muss wahrscheinlich auch, ist auch klar. Nur die Frage ist dann auch, die wird dann auch gleich wieder gefragt, ja, aber was ist denn mit Xabi Alonso? Da muss man ja dann auch vielleicht nochmal fairerweise sagen, du kannst auch aus Bayern München nicht davon ausgehen, dass du Xabi Alonso bekommst, weil es wird Real Madrid auch irgendwann mal offen sein. Und dann, wir sehen gerade, Bayern München ist nicht mehr so attraktiv, wie vielleicht viele denken, sondern es gibt halt einfach auch noch andere Vereine, die attraktiv sind. Dementsprechend musst du jetzt einen Trainer suchen, egal ob du daran glaubst, ob dass Xabi Alonso kommt oder nicht, sondern du musst einen Trainer verpflichten, den du auch in 5 Jahren theoretisch dann auch sehen kannst und dir vorstellen kannst. Und Kompany hat auf jeden Fall in sich, da bin ich mir ganz sicher, in sich das Talent, das Rüstzeug, um ein klasse Trainer zu sein. Ich persönlich finde, er ist es aber noch nicht.
Nee, ich weiß auch nicht genau, was ich mit dem anstellen soll, weil bei Anderlecht war es mitunter furchtbar, dann okay, dann war es super. Und ich hätte auch gesagt, das ist definitiv mal irgendwann ein Manchester City-Kandidat und dann kommt diese Saison, in der ich dann nicht so überzeugt bin. Also als Typ ja, wie du sagst, Person ja. Ich glaube auch, dass, also ich finde es nicht uninteressant zu Bayern, muss ich sagen. Ich freue mich aber schon auf die Erklärungsversuche hinsichtlich deutscher Medien, denen dann klar gemacht wird, der ist übrigens gerade aus der Premier League abgestiegen und soll jetzt nach diesem Sommer, in dem sich Bayern so viele Absagen eingefangen hat, ausgerechnet der Mann, für den wir uns entscheiden, und wir haben es euch ja immer gesagt, das Beste kommt zum Schluss, wie es Max Eberl gesagt hat, aber das ist dann ein Thema für einen anderen Podcast eines Tages. Ich muss auch schon langsam, weil in 10 Minuten muss ich im Auto sitzen, das Basteln wartet nicht und sonst kriegt die Tochter, die sich nur für die Pokale interessiert, kriege von der auf den Deckel. Das heißt, die letzten zwei Vereine noch relativ schnell. Wir müssen ja eh nicht den Abgesang auf die ganze Saison machen, weil wir uns ja nächste Woche nochmal hören und dann alles nochmal zusammenfassen, Individual-Awards etc. etc., Tore des Jahres und so. Luton Town hat es nicht geschafft. Das war zwar noch nicht rechnerisch festgestanden am Spieltag 37 oder nach dem Spieltag 37, war aber klar, dass es so kommen wird. Ich glaube, so etwas wie die Mannschaft der Herzen, also wenn jemand ein zweites oder drittes Team hatte, dem er die Daumen drückt aus gewissen Gründen, dann war es ganz oft wahrscheinlich Luton. Und trotz des Abstieges gibt es eigentlich keinen Verlierer, finde ich. Also individuell haben ein paar sogar sehr, sehr gut ausgesehen.
Ja, auf jeden Fall. Alfie Doughty zum Beispiel, aber auch Morris oder Barclay, da waren ein paar Spieler drin, die mit Sicherheit jetzt da werden Premier Leagueisten anrufen, da wird Fulham anrufen, da wird Bournemouth anrufen, bla 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 bla. Da werden ein paar Leute dabei sein. Everton zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, Carlton Morris zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Da sind ein paar Spieler herausgekommen, die wirklich gezeigt haben, dass sie Premier League Fußball spielen können, dass sie einem Team helfen können. Nochmal, ich hätte gedacht, die gehen. Das ist, nochmal, die hatten den viertkleinsten Etat in Liga 2 und sind aufgestiegen, sensationell, das ist ein kleiner Dorfverein, in Anführungszeichen, ja, ich übertreibe jetzt mal, die haben überhaupt nichts in diesem Verein, schreit nach Premier League, aber sie haben es geschafft. Das ist eine der größten Sensationen überhaupt, dass die aufgestiegen sind. Und dass sie sich trotzdem bis zum letzten Spieltag theoretisch hätten halten können, es war nicht immer überragend. Sie haben auch ein paar Spiele, sie haben irgendwann auch ist in die Luft ausgegangen. Zwischenzeitlich dachte ich, das reicht. Hat nicht gereicht. Es ist trotzdem, dass die 18. geworden sind und nicht Sheffield sind, sagt eine Menge über Sheffield aus, wie schlecht die waren, sagt eine Menge über Burnley aus. Sorry, auch da. Die beiden Teams waren weit über Luton in der letzten Saison in der Championship und waren klar destiniert als Aufsteiger. Und Luton hält sich besser in der Liga als die anderen beiden Vereine. Sagt eine Menge über Burnley, sagt eine Menge über Sheffield, sagt aber auch eine Menge über Luton. Und ja, sie sind abgestiegen und trotzdem ist es eine große Sensation für mich, dass sie sich überhaupt so lange gehalten haben und dass sie überhaupt bis zum letzten Spieltag Chancen hatten. Das ist fast wie ein Pokalsieg oder sowas zu bewerten, weil das hätte ich niemals gedacht. Also wirklich Respekt an Luton Town, auch die Art und Weise, das ist einfach bemerkenswert, finde ich.
Letztes Team, weil ich wirklich los muss, Nottingham Forest, die haben es geschafft, auch das war ja mehr oder weniger schon klar, auch die hatten ihren Punkteabzug in der Saison hinter sich, wenngleich nicht ganz so hart, wie es auf Everton eingeprasselt ist. Sie sind drin. Ich glaube, das ist das, was man wissen muss über die Saison. Ansonsten will wahrscheinlich nie wieder irgendjemand irgendwas über 23, 24 wissen.
Ja, es ist einfach ohne Plan, ohne Idee, oder zumindest ohne übergestülpten Plan, ohne übergeordnete Idee. Es ist einfach nur strampeln, 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 in der Hoffnung, dass man es irgendwie schafft. Und irgendwie haben sie es geschafft. Und das ist wirklich das beste Beispiel von, sie haben drei Dümmere gefunden. Mehr ist es nicht. Also ja, Punktabzug und so weiter, das kommt ja noch dazu. Trotzdem, ehrlich gesagt, ich habe selten ein Team erlebt, das so viel probiert und so viel investiert und auch wirklich so viel auf den Tisch legt und wirklich, also die haben ja wirklich alle Anstrengungen gemacht, die es irgendwie gibt. Und das trotzdem so planlos ein Verein aussieht, so strukturlos aussieht. Du weißt ja von Woche zu Woche nicht, wer da eigentlich auf dem Feld steht und für was dieser Verein steht. Und das ist echt, für das, dass jemand so viel Geld investiert, ist das schon echt traurig, weil wenn, dann würde ich halt Geld investieren mit sinnvoll. Das ist einfach so, ich kann auch in den Laden reingehen und kann mir 15 verschiedene Hosen und T-Shirts und Pullover kaufen. Wenn ich die nicht kombinieren kann, sieht es einfach aus wie, das sieht einfach nach nichts aus. Und so kommt es bei Nottingham vor. Du gibst eine Menge Geld aus und es sieht trotzdem nicht nach Stil aus. Und das ist das große Problem bei Nottingham, dass sie einfach, du musst am Ende froh sein, wie du sagst, dass du drin geblieben bist, trotz der ganzen Punkte. Aber wir sehen ja auch, Everton hat auch Punkte abgezogen bekommen und es ist mit Stil drin geblieben worden. Bei Nottingham ist einfach drin geblieben worden. Ja, es ist in Ordnung und es ist respektabel, dass sie es geschafft haben. Aber ich persönlich finde, es muss da jetzt langsam mal wirklich mehr rein als einfach nur, wir verpflichten so viele Spieler, bis wir irgendwie 11 finden, die einigermaßen nach was aussehen, sondern es muss jetzt endlich mal eine Idee her, damit sie wirklich auch langfristig in der Liga bleiben können. Ansonsten wird es jedes Jahr gleich ausschauen.
Habe auch das Gefühl, dass wir noch ein paar Tagen erfahren, dass Nuno Espirito Santo nicht mehr Trainer ist da, weil auch das hat nicht ernsthaft was gebracht. Aus ein bisschen besser ist geworden, ja. Gibbs White, okay, Murillo hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die x-te Torwartwechsel hat nichts gebracht. Naja, gut. Soweit also von diesem Podcast. Der vorletzte in dieser Saison. Nächste Woche, da machen wir euch aber dann nochmal gesondert auf unseren sozialen Netzwerken darauf aufmerksam, wann, wie, wo ihr was abstimmen könnt, wie ihr mit dabei sein könnt bei den Season Awards, und da wird dir dann auch nochmal der ein oder andere Kontext gegeben, warum wir uns für was entschieden haben, die ein oder andere Bewertung. Aber uns war es wichtig, und das war auch der Wunsch von Sky, dass wir jedes einzelne Team einmal so besprechen. Haben wir getan. Und ich gehe jetzt zum Basteln.
So jetzt aus, bastelt ihr mal eine perfekte Mannschaft zusammen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Es war auf jeden Fall eine wunderschöne Saison. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Danke, dass ihr die Spiele geschaut habt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr uns geschrieben habt. Danke, dass und so weiter und so fort alles. Wir wissen das sehr zu schätzen. Uli muss weg. Uli kann auch von mir schon gehen, da mache ich zu. Es ist auf jeden Fall so, dass vielen, vielen Dank für alles. Es hat uns sehr gefreut. Es war eine herausragende Saison. Es hat uns Spaß gemacht ohne Ende. Ich kann noch immer nicht fassen, dass es schon vorbei ist, aber es ist so. Trotzdem hören wir uns nächste Woche nochmal. Dann gibt's die Season Awards. Ihr dürft uns schreiben, was waren eure Spieler, bla 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 bla. Vielleicht auch irgendwelche Kategorien, die ihr gerne haben wollen würdet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, noch einmal durchpusten, noch einmal überlegen, was ihr von uns wollt. Und dann liefern wir das nächste Woche. In diesem Sinne, cheers. Mann, ist das gut.